Ja, und dann freue ich mich natürlich ganz besonders, dass ich heute hier an diesem hohen christlichen Feiertag bei euch in Bützow den Dienst tun darf. Das ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, euch zu dienen an diesem Tag. Ostern ist ja so eine ganz besondere Sache. Weihnachten ist sicherlich das menschlich größere Fest, aber Ostern ist das Herzstück des Glaubens aller Christen. Karfreitag und Ostern zusammen. Und wenn ihr mal euch die Mühe machen würdet, in den Evangelien die einzelnen Osterbotschaften durchzulesen, dann werdet ihr feststellen, dass sie nicht deckungsgleich sind. Sie passen nicht übereinander. Der eine spricht von einem Engel, der andere spricht von zwei Engeln. Der dritte berichtet das so, der vierte berichtet es so. Und deswegen wurde mal der Versuch unternommen von einem gewissen August Wezin, eine Evangelienharmonie herzustellen. Das heißt, dieser August Wezin hat alle vier Evangelienberichte über die Auferstehung miteinander in eine zeitliche Abfolge gebracht und daraus einen Text gemacht, der also alle vier Evangelien, jedenfalls das Wesentlichste, da beinhaltet. Und einen Teil hast du ja heute schon gelesen aus Markus, aber es gibt noch Matthäus, es gibt noch Lukas, es gibt noch Johannes und alle berichten ein bisschen anders. Und das ist auch sicherlich verständlich, denn diese Auferstehungsbotschaft, die ist so etwas Gewaltiges, das konnten sie alle gar nicht begreifen, das konnten sie gar nicht fassen. Da sind sie richtig schockiert von diesem Erlebnis. Da ist etwas sowas Ungeheuerliches geschehen, dass der Tod überwunden wurde, dass sie alle berichtet haben und man merkt, plötzlich bricht es ab und sie berichten anders und der berichtet wieder anders und jeder aus seinem Erleben, wie es ihm wichtig war. Also das ist jetzt ein Text, den ich euch mal verlese, der ist ein bisschen länger, ist klar, nicht? Also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zusammengefasst, was die Osterbotschaft der Auferstehung angeht. Als der Sabbat vorüber war, das Grauen des ersten Tages nach dem Sabbat, siehe, da geschah ein großes Beben der Erde. Denn ein Engel des Herrn fuhr vom Himmel herab und wälzte den Stein vom Eingang des Grabes und setzte sich auf ihn nieder. Sein Anblick aber war wie der Blitz. Und sein Gewand schimmerte wie Schnee. Die Wächter aber bebten vor Entsetzen über ihn, und es war, als wären sie tot. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome Spezereien, um hinauszugehen und ihn zu salben. Und ganz früh am ersten Wochentage kamen sie zum Grabe, als die Sonne eben aufging. Und sie sagten zueinander: Wer wird uns den Stein aus der Tür des Grabes wälzen? Und sie schauten hin und sahen, dass der Stein weggewälzt war. Er war aber sehr groß. Und sie gingen hinein und fanden den Leichnam Jesu nicht. Da geht Maria von Magdala eilig fort und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen. Und sie gingen hinein und fanden den Leichnam Jesu nicht. Da geht Maria von Magdala eilig fort und kommt zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da machte sich Petrus und der andere Jünger auf und gingen zum Grabe. Beide liefen zusammen. Und es geschah, als die anderen Frauen währenddem noch im Grabe weilten, siehe, da standen zwei Männer von ihnen in weiß schimmerndem Kleide. Und sie wurden von Schrecken erfüllt und neigten das Antlitz zur Erde. Da sprachen sie zu ihnen: Was sucht er den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Denkt an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, da er sprach, dass der Menschensohn den Händen der Sünder überliefert und gekreuzigt werden müsse, doch am dritten Tage auferstehen werde. Aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort sollt ihr ihn sehen, wie er euch verheißen hat. Und sie erinnerten sich an seine Reden und wandten sich vom Grabe und berichteten das alles den 11 und allen anderen. Der andere Jünger aber von den beiden, die zum Grab eilten, Johannes, war schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich vor und sieht die Linnen liegen, geht aber noch nicht hinein. Dann kommt er auch ihm folgend, Simon Petrus, und ging in das Grab hinein, sah die Linnen liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt gelegen, doch nicht bei den übrigen Linnen, sondern für sich, gebunden, wie es über dem Haupt gelegen hatte, an seinem Ort. Da ging der andere Jünger, der zuerst ans Grab gekommen war, hinein und sah und fasste Glauben. Freilich war ihm alles noch ein Geheimnis, denn sie verstanden ja noch nicht die Schrift, wonach er von den Toten auferstehen musste. So kehrten die Jünger denn nun nach Hause zurück. Maria von Magdala aber stand draußen am Grabe und weinte. Und wie sie so weinte, beugte sie sich vor in das Grab und sieht zwei Engel sitzen im weißschimmernden Kleid, einen zu Häupten und einen zu Füßen der Stelle, wo Jesu Leichnam gelegen hatte. Und sie sprachen zu ihr, Weib, was weinst du? Sie erwiderte, sie haben meinen Herrn genommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Mit den Worten wendet sie sich um und sieht Jesus stehen und wusste nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie, der Meinung, es sei der Gartenhüter, sagt zu ihm, Herr, wenn du ihn weggenommen hast, so sage mir, wohin du ihn gelegt hast, und ich hole ihn wieder. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und sagt zu ihm hebräisch, Rabuni, das heißt Meister, und fiel vor ihm nieder und wollte ihn umfassen. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, noch bin ich nicht zum Vater aufgefahren. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre nun hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Danke, lieber Vater, für diese wunderbare Botschaft zu Ostern. Danke für dieses wahre, klare, durchschlagende Wort. Danke für dieses Herzstück des Glaubens, was du uns geschenkt hast. Bitte gib jetzt die rechte Stille, das rechte Hören auf dein Wort, dass dein Heiliger Geist uns anrühren kann mit diesem wunderbaren Erleben deiner Auferstehung, Herr. Segne uns im Hören und segne mich zum Reden. Amen. Die Osterbotschaft. Wir können die Osterbotschaft nur verstehen, wenn wir auch den Tag zum Weinen, den Karfreitag, mit einbeziehen. Nur wer die Tiefe dieses besonderen Tages wirklich im Herzen spürt, nur wer die wirklich diese schauderliche Dunkelheit, dieses schlimme Geschehen an Karfreitag wirklich erfasst, nur dem wird die Osterbotschaft lebendig. Nur wer wirklich, wie Maria, noch in der Lage ist, über dieses Geschehen auch zu weinen, traurig zu sein, Bedrückung zu empfinden, und das nicht als nüchterne Tatsache, Jesus starb und dann stand er wieder auf, sondern als das, was es eigentlich war. Und wenn wir auf Maria Magdala sehen, die am Grabe draußen stand und weinte, dann ist damit so richtig ausgedrückt, es ist alles hoffnungslos. Es war alles kaputt. Es war alles zu Ende. Wir wissen von Ostern, und damit haben wir einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber den Jüngern und den Frauen damals. Denen war Ostern noch gar nicht bewusst. Die haben nur gesehen, es ist alles kaputt, es ist alles zu Ende. Alles, worauf wir gehofft haben, alles, wo unser Herz, unser Glaube, unsere Hoffnung sich daran geklammert haben, ist zerstört. Und doch lebte bei der Maria Magdalena die Liebe. Die lebte noch. Die Hoffnung war weg. Der Glaube war kaputt. Und ihr kennt ja das Geschehen von Emmaus, wie die beiden Jünger nach Emmaus gehen und Jesus sich dann zu ihnen gesellt und sie fragt, was redet ihr denn da? Ja, weißt du denn nicht? Ja, was denn? Und ja, das von Jesus, und wir dachten, er sei ein großer Prophet, und wir hofften, er würde Israel erlösen. Aber unsere Obersten haben ihn dem Tod überliefert. Da wird so richtig die Hoffnungslosigkeit ausgedrückt, bei den beiden Jüngern, die nach Emmaus gingen. Wir aber hofften, er wäre der, der Israel erlösen würde. Das war ihre Hoffnung. Und die Jünger genauso, alle anderen auch, die Frauen genauso. Sie hofften, dass dieser Israel erlösen wird. Und nun war es zu Ende. Vom Tod ist noch keiner zurückgekommen. Umgebracht. Grausam verblutet am Kreuz. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Und dieses Wort, was Paulus erst viel später schreibt, das war schon in diesem Karfreitags- und Ostergeschehen wahr. Das galt da auch schon. Die Liebe ist die größte. Die blieb noch am Leben. Die war noch da. Bei den Frauen zumindestens. Denn sie wollten ja Jesus noch den letzten Liebesdienst erweisen, obwohl ja er tot war. Er konnte ja nichts mehr wahrnehmen davon, das so war ihr Bewusstsein. Aber sie wollten ihn noch, diese Spezereien und diese Einbalsamierung, die wohl im Judentum üblich waren, sie wollten ihm noch diesen letzten Liebesdienst erweisen. Und sie stand am Grab und weinte. Die Liebe zu Jesus geht nie verloren. Auch nicht in den schlimmsten Krisen, die wir durchmachen müssen. Auch nicht in den schlimmsten Gemeindesituationen, die wir durchleiden müssen. Auch nicht in den schlimmsten persönlichen Problemen, die wir in der Familie erleben müssen. Die Liebe zu Jesus bleibt uns erhalten. Der Glaube kann schwach werden, die Hoffnung kann zerbrechen, aber die Liebe, die kann bleiben. Und so war es auch bei der Maria. Und dann steht sie am Grab und weint. Und dann kommt dieses Passafest, hohes Fest der Juden. Alles feierte, das Passafest, die Erlösung aus Ägypten. Und sie wussten, unser Herr ist nicht mehr dabei. Unser Herr ist tot. Könnt ihr euch vorstellen, wie die wohl geschlafen haben mögen? Wenn alles so kaputt gegangen ist, alles zerbrochen ist. Und kaum waren diese schlimmsten zwei Nächte überstanden, von Freitag zu Sonnabend und von Sonnabend zu Sonntag. Und dann früh, nachdem sie gar nicht geschlafen hatten, wahrscheinlich die Nacht Spezereien, Salböl und alles das, was nötig war. Und dann gingen sie hin zum Grab. Und dann kam schon das nächste Problem. Ja, wie werden wir denn nun an den Leichnam rankommen? Da ist ja ein Riesenstein davor. Zu all dem kaputten Denken, zu all der Hoffnungslosigkeit kam dann noch die Sorge, ja, wie werden wir das denn nur überhaupt schaffen? Wie werden wir da reinkommen ins Grab? Wer wird uns den Stein wegwälzen? Und dann erstaunen sie, der Stein ist weg, dann gehen sie ins Grab. Das nächste Problem, der Herr ist weg. Der Leichnam Jesu war nicht mehr da. Und zu allem Unglück erschrecken sie noch zu Tod, nämlich zwei Engel, wie der Blitz, so schreibt es Matthäus. Yes, beim Gewitter, wie wir erschrecken, wenn es blitzt. Die beiden Engel, wie der Blitz. Und die Wächter, sie waren wie tot. Stellt euch das mal vor, ein Grab. Ich komme mit Sorgen beladen, mit Not dahin und ein Problem nach dem anderen zeigt sich. Erdbeben war auch noch. Die Wächter lagen rum wie tot und der Herr war nicht da. Was für eine schlimme Situation. Sie neigten das Antlitz zur Erde. In aller Verzweiflung kam noch eine Riesenangst dazu. Jetzt noch diese Erscheinung, die wir auch nicht einordnen können. Was ist bloß los? Kennen wir das? Wenn ein Problem nach dem anderen kommt, es läuft sowieso schon schlecht und dann kommt das noch dazu und das auch noch und zum Schluss das noch und es wird immer schlimmer. In Lukas sagt denn der Engel in Kapitel 24, Vers 6, denkt an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Mancher Schrecken, manche Verzweiflung, manche Sorge und manche Not bliebe uns erspart, wenn wir daran denken würden, was Jesus uns gesagt hat. Wenn wir uns dessen bewusst wären, was Gottes Wort an Hilfe, an Trost, an Segen für uns bereit hat. Manche schlimme Erfahrung im Leben bliebe uns erspart, wenn wir Gottes Wort im Herzen hätten, wenn wir mehr auf die Stimme Jesu hören könnten, sie mehr unterscheiden können von den vielen Stimmen, die an unser Ohr dringen. Wenn wir mehr seinen Trost im Herzen hätten als die Sorgen, die uns bedrücken. Wenn wir mehr mit seinem Wort leben würden. Und der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn er ist auferweckt worden. Christus ist auferstanden. Die den Herrn lieben, empfangen neuen Trost und neue Hoffnung. Die gottlosen Wächter, die lagen nach wie vor wie tot. Die bekamen keinen Trost. Die bekamen auch keine Hoffnung ins Herz. Aber die, die Gott lieben, die den Herrn lieben, die bekommen die Zusage Gottes, diesen Trost der Engel. Die elf verstanden auch nichts. Wir lesen das ja dann weiter. Die Frauen gehen dann zurück und berichten den Jüngern, was sie erlebt hatten. Und sie glaubten nichts. Es war ihnen wie Geschwätz, was die Frauen da erzählen. Ihr Lieben, selbst Engelbotschaften und Zeugenberichte können uns manchmal nicht aus der Dunkelheit reißen. Selbst die stärksten Predigten und die anspruchsvollsten Worte Gottes können uns manchmal nicht aus der Verzweiflung reißen. Was denn noch? Was denn überhaupt? Wir lesen ja dann weiter, als der Herr seinen Jüngern erscheint. Das gibt erst den Durchbruch. Eine persönliche Begegnung mit Jesus. Dass der Herr ihnen gegenübertritt. Lukas 24, 37. Sie meinten, als sehen sie einen Geist. Und Jesus sagt, seht doch meine Hände, betastet mich doch. Seht meine Füße. Und dann langsam kommt die Freude wieder. Der Herr ist da. Dann steht aber ein ganz eigenartiger Satz. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude, als der Herr ihnen begegnet war. Aber wir merken schon, da beginnt wieder etwas zu wachsen. Da beginnt die Traurigkeit sich langsam wie ein dunkler Mantel abzufallen und die Freude beginnt. Und dann öffnete er ihnen die Schrift, sagt uns das Wort. Lukas 21, 45. Indem er ihnen das Verständnis öffnete, damit sie die Schriften verstanden. Jesus, unser Herr, ist persönlich erforderlich, um dir und mir das Schriftverständnis zu öffnen. Jesus Christus, der uns die Zusage gegeben hat, dass er bei uns ist, alle Tage. Auch in der Person seines Heiligen Geistes. Er öffnet die Schrift. Und dann müssen sich Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit und Angst verabschieden. Und dann beginne ich auch, Gottes Wort zu verstehen. Dann wird es mir transparent, dann wird es mir leuchtend und dann zieht es mich empor zum Glauben. Nur die persönliche Beziehung mit Jesus und das Annehmen und Verstehen der Schrift beendet meine Traurigkeit. Und genau deshalb leugnen die sogenannten modernen Theologen die Auferstehung. Nur deswegen zerpflücken sie die Heilige Schrift, weil sie nicht wollen, oder der hinter ihnen steht, dass sie nicht wollen, dass die Gemeinde wirklich auferbaut und getröstet wird. Die Leugnung der Auferstehung, ihr kennt ja dieses Gerede, wer die Nachrichten jetzt die letzten Tage gesehen hat, oder werden Filme gedreht, da findet man angeblich ein Grab mit den Gebeinen Jesu. Nicht? Was für ein Schwachsinn, was für ein Unsinn wird da in die Welt gesetzt. Aber das bleibt bei den Leuten hängen. Auferstehung, das glaubt doch kein Mensch. Und Theologen glauben das auch nicht. Und dass die Schrift Gottes Wort ist, glauben sie auch nicht. Weil nur Jesus selbst und die Schrift uns das Leben bedeuten kann. Deswegen glauben sie nicht dran. Und deswegen wollen sie auch nicht, dass Menschen die Schrift annehmen. So kann der Teufel über die Hintertür doch noch zum Sieg kommen. Geschwister, aber nicht bei uns. Wir haben den Herrn erlebt als Auferstandenen und wir glauben an sein Wort. Christ ist erstanden, Jesus lebt, Tod und Teufel sind besiegt. Das ist die Osterbotschaft, die steht und die klingt uns heute ganz besonders im Ohr. Das ist also mal ganz kurz gesagt einige Aspekte dieses Ostergeschehens. Ich möchte jetzt noch einige Dinge zu der theologischen Bedeutung der Auferstehung sagen. Das ist ja auch für uns ganz wichtig, dass wir neben dem historischen Ereignis auch die Bedeutung insgesamt sehen. Der Tod, und das ist das Problem gewesen, trennt die Seele und den Geist vom Leib. Und wenn wir sagen, Christus ist auferstanden und er hat den Tod besiegt, dann hat er den Tod nur besiegt, wenn Leib, Seele und Geist wieder zusammengeführt werden. Christus hätte natürlich auch als Geist und als Seele in den Himmel fahren können. Aber dann wäre der Sieg nicht vollständig gewesen. Er musste im Leib auferstehen. Das heißt, der Sieg des Todes, die Trennung des Leibes von der Seele und dem Geist musste zurückgeführt werden. Und nicht nur im alten Körper, sondern im verherrlichten Körper. Christus ist der erste neue Mensch der neuen Welt. Und Christus bleibt in alle Ewigkeit Mensch. Er wird niemals mehr der sein, der er vor seiner Geburt war. Sondern er wird immer der Menschensohn bleiben, so wie Daniel ihn sieht, in seinen Prophezeiungen. Der Menschensohn, der Gottessohn in einer Person. Und das war der vollständige Triumph über den Tod, dass der Körper, die Materie, verherrlicht auferstehen konnte und wieder zum Leben kam. Das heißt, Jesus war wieder Körper, Seele und Geist in einem. Der Tod war besiegt in diesem Triumph. Zweitens, die Auferstehung ist die Voraussetzung für die Entstehung des Glaubens. Wir sahen bei den Jüngern und bei den Frauen, wie der Glaube zu Karfreitag vollkommen zerstört war. Aber durch die leibliche Auferstehung des Herrn wurde dieser Glaube wieder neu aufgerichtet. Das ist einfach die Bedeutung auch für den Glauben. Sie ist das Siegel Gottes des Vaters auf das ganze Werk, das Jesus in diesen 3 Jahren getan hat. Seine ganze Lehre, seine ganze Botschaft, die Bergpredigt und all die Anweisungen für die Jünger und all das, was er ihm im geistlichen Hinsicht zu sagen hatte, alles das wurde vom Vater in der Auferstehung besiegelt. Jawohl, wahr, wahrhaftig. Das Zeugnis der Propheten, der alttestamentlichen Propheten, die alle nur den Sinn hatten, auf Jesus Christus hinzuweisen. Angefangen von Mose, das Volk Gottes, der Weg Gottes mit seinem Volk und mit dem Messias. Das ist ja der Inhalt von Mose und den Propheten im Großen und Ganzen. Alles das wurde von Gott, dem Vater, bestätigt in der Auferstehung. Die Propheten hätten sich alle geirrt, wenn Jesus nicht auferstanden gewesen wäre. Aber da Jesus auferstanden ist, das erlebte in alle Ewigkeit, das war die Bestätigung Gottes. Und letztendlich auch das Zeugnis der Jünger, das Zeugnis der Apostel, das Zeugnis, was wir im Wort Gottes überliefert bekommen haben, alles das wurde bestätigt durch die Auferstehung. Paulus sagt es an einer Stelle ganz klar: Wenn die Auferstehung nicht gilt, dann ist unser Glaube vollkommen umsonst. Nur mit der Auferstehung kann unser Glaube überhaupt existieren. Und nicht nur mit der Auferstehung, sondern auch mit dem Kreuz. Kreuz und Auferstehung gehören untrennbar zusammen. Johannes 10, Vers 17 sagt Jesus: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Jesus hat sein Leben gelassen, um es wieder zu nehmen. Und deswegen liebt ihn der Vater, so sagt es Jesus. Weil er sein Leben nicht krampfhaft festhielt, auch seine Herrlichkeit nicht festhielt, sondern seine Herrlichkeit, sein Leben, alles abgegeben hat, dahingegeben in die Hände des Vaters. Deswegen liebt ihn der Vater. Der Gekreuzigte starb, um aufzuerstehen. Und er hatte alles in seiner Hand. Er hat die Todesstunde bestimmt. Er hat die Auferstehung bestimmt. Er hat alles bestimmt. Er wusste um alles. Der Pilatus war ganz erstaunt, als er am Karfreitag hörte von den Soldaten: Jesus von Nazareth ist schon gestorben. Das war was völlig Ungewöhnliches. Und wenn wir nun mal davon ausgehen, dass Jesus tatsächlich eine gesunde Natur hatte, einen gesunden Körper, direkt vom Geist Gottes gezeugt war und dann auch in diesem Körper lebte und gesund war, ist ja keine Krankheit von ihm berichtet. Und trotzdem war er so schnell dann am Kreuz gestorben. Warum? weil Jesus Christus genau den Zeitpunkt bestimmte, wann er starb. Das kam nicht über ihn, das war nicht ein Schicksal für ihn, das erlitt er nicht, sondern er war aktiv. Er sagt, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Und am Ostermorgen erstand er wieder auf. Da nahm er sein Leben wieder. Und das ist die Botschaft. Und deswegen gehört Kreuz und Auferstehung zusammen. Und wir werden den christlichen Glauben niemals verstehen, und ihn auch niemals richtig ausleben, wenn für uns nicht ganz persönlich auch Kreuz und Auferstehung zusammengehört. Das Absterben des alten Ichs, symbolisch in der Taufe, und das Auferstehen zum neuen Leben. Wenn wir nicht das Absterben des alten Lebens erleben, werden wir auch nicht das neue Leben erleben. Wenn wir so viel von dem Alten noch in uns behalten und noch mit uns rumschleppen, die Erdverbundenheit, das Gieren nach Geld, das Streiten und das Zanken und das dies und jenes, der Einsatz der Ellbogen, das Durchsetzen, das ist alles altes Leben. Wenn das in uns nicht stirbt, dann wird auch das neue Leben in uns niemals zur Vollendung kommen. Und deswegen gehören, wie für Jesus auch, für einen jeden, der seinen Namen trägt und sich Christ nennt, Kreuz und Auferstehung untrennbar zusammen. Nur wer wirklich gestorben ist, dem Alten, der kann im Neuen tatsächlich auferstehen. Und wer nicht sterben will zum Alten, wird auch nicht auferstehen. Alle Heilswirkungen der Erlösung werden in Gottes Wort immer wieder mit diesen beiden Tatsachen in Verbindung gebracht. Es sind die Grundelemente des Glaubens, die Grundelemente des Lebens in der Gemeinde und die Grundelemente des ewigen Lebens. Kreuz und Auferstehung. Und die selige Frucht der im Opfertod Christi geschehenen und in der Auferstehung besiegelten Versöhnung ist eine organische Verbindung des Glaubenden mit Christus. Eine Todes- und Lebensgemeinschaft der Erlösten mit dem Erlöser. Christus und die Gemeinde haben alles gemein. Tod und Auferstehung. Und Christus, der jetzt als der verherrlichte Christus mit einem verherrlichten Leib zur Rechten der Majestät Gottes sitzt, kann nur Gemeinschaft mit der Gemeinde haben, wenn das zusammenpasst, wenn das eine organische Einheit ist. Das heißt, wenn auch wir eines Tages auferstehen werden, in einem neuen Leib, nur dann passen wir mit Christus zusammen. Aber wir werden nur auferstehen mit einem neuen Leib, wenn der Heilige Geist in dir und mir wohnt und lebt. Wegen seines in euch wohnenden Geistes, sagt es eine Schriftstelle, werden wir auferweckt, auferstehen. Der Heilige Geist lebt aber nur in dir und mir, wenn du den Mut und die Kraft und den Willen hast, deine Sünde hinauszutun. Nur dann kommt der Heilige Geist hinein, nur dann wirst du auferstehen und nur dann werden wir mit Christus, du und ich und die ganze Gemeinde zusammen sein. Christus für uns gestorben, wird Christus in uns zum Leben. Es bleibt nicht eine Tatsache, die außerhalb von uns geschieht, sondern Christus wird in uns das lebendige Leben des Glaubens, die lebendige Hoffnung, die lebendige Liebe. Christus ist nicht nur Wegbereiter für dich und mich, er ist auch der Weg. Christus ist nicht nur Erlöser für dich und mich, er ist auch die Erlösung. Er hat uns nicht nur lieb, Er wird in uns zur Liebe. Christus in uns. Glauben an Christus wird Glauben in seine Gemeinschaft hinein. Und das hat Paulus in ganz besonderer Weise immer wieder betont in all seinen Briefen. Dieses In-Christus-Sein ist für ihn etwas so Wichtiges, dass er es 164 Mal im Neuen Testament beschrieben hat. In Christus. Der Römerbrief, Rechtfertigung in Christus. Die Korintherbriefe, Heiligung in Christus. Der Galaterbrief, die Freiheit in Christus. Der Epheserbrief, die Einheit in Christus. Der Philipperbrief, die Freude in Christus. Kolosserbrief, Vollkommenheit in Christus. Und die Thessalonicher Briefe, Verherrlichung in Christus. Ein Thema in Christus in ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und Bezügen verarbeitet und in all seinen Briefen immer wieder betont. Die leibliche Auferstehung des Herrn bedeutet darum die Verewigung seiner Menschlichkeit in verklärter und verherrlichter Form. Nur so kann er das Haupt seiner Gemeinde sein. Verklärt, verherrlicht, wie du und ich es noch vor sich haben. Und Epheser 1 sagt ganz klar, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und ein letzter Punkt der theologischen Bedeutung der Auferstehung. Die Auferstehung ist das Fundament für die Verklärung der Welt. Es beginnt im Leben des Einzelnen, wie ich es gerade beschrieben habe, bei dir und mir. Die Auferstehung, die 1. Korinther 15, 51 und 52 beschrieben ist. Wir werden auferstehen in einem neuen Leib, sagt Paulus ganz klar. Dieses Sterbliche, dieses Stoffliche muss anziehen Unsterblichkeit. Sonst passen wir nicht ins Himmelreich. Das heißt, wir werden einen neuen Körper bekommen. Einen neuen Leib bekommen, ähnlich dem Leib, wie Jesus ihn hatte. Das ist das Erste. Und darüber hinaus spricht Christus auch von einer Auferstehung der Erdenwelt. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 19, 28, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also geistliche Auferstehung Israels, die Wiedergeburt der Nationen und die Neubelebung der Natur. Bibelkenner wissen, dass ich vom tausendjährigen Friedensreich spreche. Da wird das alles geschehen. Christus wird die Natur vollständig erneuern. Er wird den Raubtiercharakter aus der Natur herausnehmen. Die ganze Welt, der ganze Erdenrund, alle Menschen, alle Völker, einschließlich Israels, werden erneuert werden. Und dann das Endziel der Wiedergeburt, das Endziel der Auferstehung. Im letzten und umfassendsten Sinn sagt das Jesaja 65, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und 2. Petrus 3, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die Neuschöpfung, der neue Himmel, die neue Erde finden genauso ihre Grundlage, ihr Fundament in der Auferstehung. Das heißt, die Erneuerung des Kosmos, der ganzen sichtbaren Welt, wie die Erde als Erdenball, wie der einzelne Mensch. Alles das ist für Christus, ist in Christus, in dieser Auferstehung, die wir zu Ostern feiern, begründet. In der Auferstehung Jesu wurde zum ersten Mal Materie im neuen Leib Jesu verherrlicht. Fortan beruht alle Verklärung des Himmels und der Erde auf der Auferstehung des Leibes unseres Erlösers. Ist das nicht wunderbar? In Christus wird alles erneuert. Du und ich, unsere ganze Welt, der ganze Kosmos. Und so erklingt die Auferstehungsbotschaft für alle Ewigkeit durch das ganze Weltenall. Wunderbare Botschaft, Gottes Wort, heute zu Ostern. Amen.